Ich allerdings war an dem Punkt, und das war das erste Mal in meiner Karriere eigentlich, wo ich dachte, wenn das keiner will, ich fahre zu der Frau hin. Ich mache das trotzdem. Und irgendwie war klar, ich saß in Kalifornien, dachte, ein Flug nach New York und eine Woche in New York sein, das kann ich auch vorstrecken. Weil ich wirklich daran geglaubt habe, dass es da was zu entdecken gibt, zu wiederentdecken gibt. Ja, also das Wesentliche war, das sage ich jetzt wirklich als Feature-Autor, ist natürlich ihr zu begegnen und ihrer Stimme zu begegnen. Und ich habe das immer wieder erzählt, weil im Grunde genommen dieses Stück auch für mich eine richtige Erfahrung war. Ich muss sagen, ich bin im Grunde genommen erstmal total gescheitert. Ich bin dahin mit Erwartungshaltungen, die sich nicht eingelöst haben.
Zum Beispiel.
Ich dachte, da ist eine Pianistin, die kannte Schönberg und Bartok und Czernek und ich weiß der Teufel wen. Und ich kriege jetzt ganz tolle Anekdoten, die kein Mensch bisher gehört hat. Und das führte aber dazu, dass ich einer Frau begegnet bin, die gleich zu Beginn sagte, ich habe mich mein Leben lang immer durch Musik ausgedrückt und jetzt, wo ich nicht mehr spielen kann, im hohen Alter, jetzt muss ich plötzlich so viel sprechen und ich bin überhaupt nicht begabt zum Sprechen. Also es gab eine ziemliche Verweigerung erstmal von ihr, nicht bösartig, sondern einfach, weil sie sagte, es ist nicht mein Ding. Dann gab es natürlich auch Annäherungsprobleme erstmal. Ich kam sozusagen, obwohl ich kein Deutscher bin, aber trotzdem als Deutscher dahin mit ihrer Biografie ist das also auch nicht ganz unheikel gewesen. Ich war also eine ganze Woche in New York. Ich glaube, wir haben 4 oder 5 Mal uns getroffen. Bei der ersten Begegnung kam ich mit einem riesen Blumenstrauß und also es ging nur darum, sich überhaupt mal kennenzulernen. Und im Verlauf dieser Zeit ist es natürlich auch immer besser gegangen. Sie hat sich auch mehr geöffnet und ich finde, das kann man auch sehr gut hören. Und das ist das, was ich eben beim Feature machen so besonders wichtig finde, dass wir uns eben die Zeit nehmen, also Leuten zu begegnen, Sachen zuzulassen, von denen wir vorher nicht wussten, dass sie passieren werden. Also ich kam zurück nach Berlin, das war die erste Arbeit, die ich nach diesen 2,5 Jahren in Kalifornien machen sollte. Und ich fing an, diese Bänder abzuhören und ich dachte, Hilfe, was mache ich jetzt aus diesem Material? Weil natürlich jemand, der 95 Jahre alt ist, und das habe ich auch schon bei Kurt Bois, bei einem anderen Stück, was ich mal gemacht habe, erlebt, man erzählt sehr sprunghaft. Das ist so viel Zeit, also die es da zu erzählen gibt. Und natürlich an einem Tag da ein Fragment, da kommt man wieder auf was ganz anderes. Also, dass man da eine durchgehende Geschichte erzählt bekommt, kann man nicht erwarten. Die Anekdoten kamen nicht, weil sie sagte dann nur, ach ja, da habe ich ja Opus so und so in Los Angeles gespielt von Schönberg und er war da und ja, und was hat er gesagt? Wie war es denn? Ja, also er sagt, es ist schön gespielt. Also mehr kam nicht, tatsächlich nicht. Und das führte dann eigentlich in dieser Verzweiflung von mir dazu, dass ich sagte, ich muss jetzt irgendwie ein Konzept erfinden, was das rettet.
Wie ist das gewesen? Also diese erste Begegnung.
Also die erste Begegnung war so, dass der Heiner Stadler mitgekommen ist und mich sozusagen eingeführt hat und vorgestellt hat. Also das war auch schwierig, weil sie natürlich noch zusätzlich, ich habe es ja gesagt, 95 Jahre alt, sie war zwar geistig komplett da, aber natürlich konnte man nicht länger als 1,5 Stunden Besuch machen. Da war sie erschöpft und dann ging es halt auch nicht mehr. Deshalb brauchte das auch die Zeit.
Dieser Prozess des Sich-Öffnens, kannst du das ein bisschen beschreiben? Es gibt ja diesen herrlichen Einstieg, den ich einfach wirklich grandios finde, über den wir auch nochmal im Einzelnen sprechen sollten. Es gibt ein Zitat von dem übrigens, Cage.
Ich denke, ja.
Aber ich denke, das Zitat ist was sehr Programmatisches. Und dann sagt sie, spielen Sie Schach? Und dann kommt diese schöne, wir könnten doch eine Partie spielen. Das wäre nett. Das wäre nett. Und das sind 26 Sekunden und ich habe das Gefühl, wow, da ist man schon mittendrin. Wie hast du sie zum Sprechen gebracht?
Naja, natürlich hat sie ja doch gesprochen. Also war jetzt nicht so, dass sie so stumm saß. Aber es gab halt so, und das ist eher ein psychologisches Problem, eben so ein tiefes Unsicherheit oder Misstrauen, sich selbst gegenüber, sich in Sprache ausdrücken zu können. Und ich glaube, ja, Blumenstrauß und Dasein und versuchen, Kontakt aufzunehmen, das ist das, wie man jemanden zum Sprechen bringt und dann vielleicht, und das kann ich jetzt schlecht über mich selber sagen, aber vielleicht auch ein Gespräch anzuzetteln, was auch den anderen interessiert. Also nicht nur mich. Und da ist natürlich sehr viel passiert. Ich glaube, das hört man auch. Also vor allem, zumindest erinnere ich mich an den Passagen, wo ich sie nach ihrem Liebesleben frage. Und da geht sie ja sehr, ne, so drumherum. Aber es gibt so diesen Moment, wo sie doch auch ein bisschen mit mir schäkert. Und also irgendwie so kichert, ne, wie ein junges Mädchen. Und sagt, ja, sie wollen immer alles wissen, aber ich sage nicht alles. Ne. So, das kann natürlich nur passieren, wenn ein wirklicher Kontakt aufgenommen worden ist, Sympathien da sind. Und ich denke jetzt bei ihr besonders, man sich die Zeit genommen hat, auch sich auf sie einzulassen und in ihrem Rhythmus so eine Aufnahme zu machen.
Also das Zitat ist da, man weiß nicht von wem. Und das Zitat habe ich abgeschrieben, ja. Dieser Gedanke an sich ist ein Versuch, das Leben anzuhalten, denn es geht weiter, gleichgültig gegen die Tode, die Teil seines kein Anfang, keine Mitte, keine Bedeutung sind.
Das ist Cage.
Ist es kenntlich gemacht als Zitat?
Ja, also du hast es jetzt gerade gehört, wenn man es jetzt nicht sagt, dass es John Cage ist, natürlich nicht. Auf der anderen Seite glaube ich, dass ja nachher Cage weiterkommt. Ich müsste jetzt wirklich ins Manuskript nochmal gucken, um da jetzt was Vernünftiges dazu zu sagen. Aber allgemein denke ich, nein, natürlich muss man nicht alles kennzeichnen. Ich finde auch, also die Frage ist zum Beispiel, wenn man seine Gesprächspartner kennzeichnet oder nicht kennzeichnet. Im Allgemeinen, klar, sollte man sie kennzeichnen. Aber wenn man jetzt in einem Feature, ich sage jetzt mal 20 verschiedene Interviewpartner hat, einer kommt mal ganz kurz vor und es ist nur die Farbe oder vielleicht die kurze Information, dann muss ich nicht unbedingt wissen, wer das jetzt sagt. Außer ich habe das Gefühl, es wirft eine Frage auf, die nie beantwortet wird. Dann finde ich, sollte man es natürlich sofort reparieren. Aber im Allgemeinen denke ich nicht, dass alles in einem Feature benannt und gekennzeichnet werden muss. Und vor allem heute auch nicht, wo wir also übers Internet Sachen selber nochmal weiter recherchieren können. Ein Zitat kann man sogar googeln und findet. Man kann ein Manuskript runterladen, man muss nicht mit dem Sender schreiben, bitte schicken Sie mir das. Also ich denke, das gibt uns noch mehr Freiheit.
Wie weit ist das Zitat auch Programm, habe ich mich gefragt. Mit dem Zitat wird scheinbar ein großes Thema angeschlagen, das der Gleichgültigkeit von Leben, im emphatischen Sinne des Wortes, der Gleichgültigkeit von Vorlieben und Abneigungen, jenseits von Bedeutung und Sinn. Eine Lebenshaltung, wie sie Grete Sultans großer Freund John Cage vorgelebt und in Musik übersetzt hat. Ist das so etwas wie der Subtext des Features, das explizit in fast lakonischen Äußerungen Grete Sultans über ihren eigenen Tod oder über das Leben angesichts des drohenden KZs oder implizit durch untergelegte Cage-Klänge immer mitschwingt. Ist ja schon eine bedeutende Stelle. Gleich am Anfang werden diese spannenden, schönen Sätze gesagt.
Sag's mir doch nochmal, das Zitat.
Dieser Gedanke an sich ist ein Versuch, das Leben anzuhalten, denn es geht weiter, gleichgültig gegen die Tode, die Teil seines kein Anfang, keine Mitte, keine Bedeutung sind.
Also wenn ich jetzt das begründen müsste, ich weiß nicht, was damals vor 10 Jahren oder über 10 Jahren die Idee war. Vielleicht wollte ich damit auch sagen, dass alles dieses Fragment, ob es jetzt ein Anfang oder eine Mitte, ein Ende, also dieses Zufällige und dieses Durcheinander, was das Stück ja Struktur hat, und da werden wir vielleicht nachher noch ein bisschen drüber reden, vielleicht wollte ich das so als sozusagen als Signal setzen am Anfang. Also erwartet bloß nicht, dass jetzt eine Geschichte konventionell und linear in der Zeit erzählt wird. Das hat weder mit Cage was zu tun, noch hat es mit Grete Sultan etwas zu tun.
Also an der Stelle müssen wir wirklich über diese Form sprechen, die dem Ganzen so eine Fluidität gibt, eine schöne Flüssigkeit, indem sie sich eben wehrt gegen diese Chronik, also so eine Erzählung von Anfang zu Ende oder ein Thema ganz behandeln und dann kommt das nächste, sondern es ist dieses scheinbar willkürliche Springen zwischen den Zeiten und den Themen. Ich habe mich dann gefragt, 32, ist das ein Zufall?
Natürlich nicht. Ja, das ist kein Zufall. 32 Etude Australis, 32 Beethoven Sonaten. Also diese Zahl 32 ist von Cage schon symbolisch mit diesen Bezügen, weil das natürlich Komponisten sind, die für Grete Sultans Leben bedeutend waren. Das ist also ganz klar von Cage so gedacht. Also daher habe ich das auch dann übernommen.
wenn man sich die 32 Betrachtungen anschaut, dann sind die ja sehr unterschiedlich. Also es gibt, glaube ich, ein einzige, das ist das vorletzte, da hört man nur von ihr gespielt die Diabelli-Variation, eine von denen. Und sonst gibt es mal Interview-Ausschnitte, dann gibt es puren Text, dann gibt es mit Musik unterlegte Passagen. Bist du deinem Prinzip gefolgt oder ist das dann Zufall?
Beides. Aus diesem Scheitern, was ich vorhin erzählt habe, und dieser Verzweiflung, was mache ich denn jetzt? Ich habe die Anekdoten nicht. Ich kann nicht das so erzählen, wie ich es mir ursprünglich gedacht hatte. Habe ich eben lange überlegt und kam dann auf diese Idee, etwas zu machen, was wirklich auch mit Cage zu tun hat. Und aus dieser wirklich vielleicht wichtigsten Begegnung zwischen Grete Sultan und einem Komponisten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich nehme die Zahl 32 aus den Etudes Australes. Ich mache 32 kleinen Features mit 32 Kapiteln. Und habe mir also 32 Kapitelüberschriften mal notiert. Von Liebe, Claudia Rau, Exil, also so waren die Titel, ganz kurz. Und habe das einfach so aufgeschrieben, aber ohne wirklich dramaturgische Abfolge, sondern einfach um die Zahl 32 zu erreichen. Und dann hatte ich natürlich gedacht, Hilfe, Kleinfeatures 32, wir durften damals noch 59 Minuten machen, kann man sich vorstellen, also mehr als anderthalb bis zwei Minuten ist nicht drin pro Kapitelchen. Das ist schon eigentlich eine Katastrophe gewesen. Ne? Also, aber als Konzept fand ich das schön. Und dann habe ich im Weiteren beschlossen, ich werde jetzt dieses Cage-Zufallprinzip anwenden und habe jeden Tag, als ich geschrieben habe, einfach auf diesen Zettel, der am Boden lag, geguckt und gedacht, wo habe ich jetzt intuitiv Lust, drüber zu schreiben. Und dann habe ich mir also irgendeins rausgefischt, also nicht die Reihenfolge, wie die notiert war. Und um es jetzt kurz zu machen, das war mehr oder weniger bis auf ein, zwei kleine Korrekturen auch die Abfolge, wie sie in der Sendung jetzt zu hören ist. Also zufällig. Aber durch Zufälligkeit entsteht ja auch Bezüge, die man eben nicht kontrollieren kann und die dadurch besonders interessant werden, was ja Cage auch sehr ausgenutzt hat. Und ich fand das dann insgesamt sinnig, also ein Konzept zu entwickeln, was mit diesen Hauptprotagonisten zu tun hat und gleichzeitig auch für mich experimentell rauszufinden, was passiert da eigentlich.
Aber du hast da keinen Zufallsgenerator benutzt, à la I Ching oder so wie das?
Okay. Nein, ich war der Zufallsgenerator, einfach mit meiner Lust. Es war wirklich, ich habe tatsächlich, da lag immer am Boden und ich habe einfach so geguckt, worüber schreibe ich heute. Also das war mein Zufallsgenerator. Also für mich entspricht das auch formal mehr dem, wie wir Erinnerung verwalten. Also weil keiner wird, wenn er über sein Leben spricht oder über Erinnerung spricht, diese wirklich schwere und langweilige lineare zeitliche Abfolge einhalten. Also von Geburt über Schule, Themen und von Begegnungen und dann ist mal die Vergangenheit, dann ist es wieder 30 Jahre später und so weiter. Also das war auch so. Das habe ich vorhin ja erwähnt, ne? dass das Gespräch eben sprunghaft war. Und das ist mit allen Menschen, die ich, alten Menschen, denen ich bis heute begegnet bin oder solche Arbeiten gemacht habe, war das immer so. Und ich finde, das darf man in der Form durchaus auch so darstellen.
Also so wunderschön ich dieses Feature von Anfang bis Ende finde, es gibt drei Dinge, die ich schwer verstehe. Das erste ist, warum gibt es eine Redundanz? Wir hören zweimal von dem Selbstmord von Georg, also von dem Onkel, und zweimal von dieser gräußlichen Geschichte mit der Badewanne. Also mit dem Selbstmord des Vaters.
Ich glaube mich zu erinnern, dass das unterschiedlich erinnerte Vorgänge sind. Die Grete Sultan wusste das alles nicht so richtig. Und ich glaube, es ist die Cousine, die Hanna Soest, die als Zeugin die wahre Geschichte kennt. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Grund, warum das vielleicht zweimal vorkommt. Weil das Verrückte war ja, und das ist der eine Moment mit diesem Onkel Georg, die Grete Sultan, als ich sie besuchte und ich sie fragte, also ob sie die Geschichte von Onkel Georg erzählen kann, dann sagte sie, was mit Onkel Georg? Und dann sage ich doch, hier in dem Spiegelartikel steht, und dann ist es eben diese wirklich berührende Geschichte, wie der weiß, dass er am nächsten Tag nach Theresienstadt deportiert werden soll und sich entschließt, nochmal ein richtiges Hauskonzert, ne, mit Staatsoper, König in der Nacht, singt die Königin. Und er wird am nächsten Morgen mit einem Band Goethe in der Hand tot aufgefunden. Also er hat sich umgebracht, um dieser Deportation zu entgehen. Grete Sultan sagt, sie weiß davon gar nichts und ich lese ihr das vor. Und das war eigentlich ein wahnsinniger Moment, also dass ich da in New York 2002 jemandem etwas vorlese, als würde ich jetzt die Todesnachricht überbringen, aber mit einer 60-jährigen Verzögerung. Sie hat es wahrscheinlich vergessen. Also ich denke schon, dass sie es gewusst hat. Aber sie hat es in dem Moment, war es frisch. Ich glaube, das war der Grund, warum ich diese zwei unterschiedlichen Ebenen da, aber mit derselben Geschichte drin habe. Ja. Aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Nee, es ist so. Also okay. Einmal kommt es von Hannah. Mhm. Das ist sozusagen die Aufklärung darüber. Und dann taucht es nochmal auf als Erinnerung, der du etwas nachhilfst mit Grete Sultan.
Und ich kann mich wirklich erinnern, an dem Tag bin ich mit dem Taxi vom West Village ins East Village und ich war komplett erschöpft. Also ich war nicht lange, ne? Wie gesagt, anderthalb, höchstens zwei Stunden. Aber das war emotional so dicht und ergreifend auch. Also weil wir wissen zwar sehr viel, ne, über den Zweiten Weltkrieg und diese ganzen Schicksale, aber dass man plötzlich mit einer scheinbar frischen Emotion, wenn sie es vergessen hat, ist es ja eine frische Emotion, von so einer Nachricht konfrontiert wird, das hat mich ziemlich umgehauen. Das war also für mich auch nicht einfach.
Und das ist das, was das Feature, glaube ich, zu einem guten Teil doch trägt. Also diese Lebendigkeit der Stimme, die ja eine eigenartige Qualität hat, die was Altes, Gebrochenes, aber auch wieder was Frisches, was Mädchenhaftes, was Piepsiges. Und also es ist eine unglaublich besondere Stimme, die manchmal auch ein bisschen barsch sein kann, die dann wieder sehr zugewandt ist, also sehr modulationsfähig. Das ist vielleicht neben dieser schönen Komposition, die das Ganze so fluid macht, ist es, glaube ich, das Erlebnis des Features, diese Stimme zu hören.
Und das ist nämlich das Verrückte. Also deshalb sage ich, für mich war das ein Marker. Weil ich kam nach Köln und der Regisseur Detlef Meissner war so beauftragt, das umzusetzen. Wir hatten nur ein bisschen telefoniert vorher und ich bin aber nach Köln zur Produktion gefahren. Und die erste Reaktion, die er mir sagt, eben über die Stimme, mir war das jetzt ehrlich gesagt überhaupt gar nicht bewusst. Das ist wirklich das, was ich an dem Stück lernen musste. Als Feature-Autor nicht jetzt nur auf Sachthemen, ne, und auf Information und ich weiß nicht was, oder von mir aus auch Zitate kennzeichnen, darauf kommt es eigentlich gar nicht an. Das sind ganz andere Dinge, die Geschichten erzählen. Und wie du das beschreibst, das ist es genau. Die Stimme erzählt schon unendlich viele Geschichten. Die muss gar nichts viel sagen. Ne? Da kommt ein ganzer Kosmos kommt da. Und das war mir nicht bewusst. Und der Detlef hat geschwärmt von diesem Material. Der sagt, es ist so toll. Und ich war so erstaunt, ja, und so ein bisschen auch eingeschüchtert, weil ich das in dem Moment gar nicht so erfassen konnte. Also die Qualität dieser Stimme, wie ich sie jetzt hatte, das war mir nicht bewusst. Und das habe ich wirklich erst über diese Produktion und über die Reaktion später überhaupt für mich gelernt, dass ich das, was ich da eigentlich als Geschenk schon längst hatte und bekommen hatte, gar nicht als das wahrgenommen hatte. Da fehlte mir offensichtlich die Erfahrung, also, oder das Zutrauen, zu sagen, im Feature muss man nicht immer die pfundsschweren Informationen und Inhalte bringen. Manchmal reicht es eben auch, einfach nur einer Stimme zu lauschen, in ihrem Wohnraum rumschlurft, zwischendurch was sagt und man kann daraus einen ganzen Kosmos ableiten, der vielleicht mehr sagt als ein Lexikon. Ich meine, das ist das Komplexe, denke ich, überhaupt, wenn man jetzt über Feature im Allgemeinen redet und wie man da rangeht, wie man Interviews führt, wie man produziert, Material sammelt. Also das ist unendlich, denke ich. Also was da reinstrahlt und letztendlich auch, wie das in der Kunst immer so ist, ja auch ganz viel Unkontrolliertes von einem selbst einfließt. Also, und das macht es ja so schwierig, denke ich, auch da eine Systematik oder auch jetzt Anleitungen davon abzuleiten. Natürlich reicht die Stimme nicht, das ist ganz klar. Also ich habe das vielleicht jetzt auch ein bisschen überpointiert gesagt. Und wenn man so eine Begegnung hat, dann sollte man einfach dafür achten, dass man das wirklich so gut wie möglich aufnimmt. Und nachher wird man vielleicht diese Qualitäten zusätzlich entdecken. Kann ja auch sein, dass jemand eine ganz schreckliche Stimme hat, der man wirklich nicht eine Stunde zuhören will. Da muss man ja damit umgehen. Und also ich denke, das ist ein Teil. Also das habe ich ja zumindest gemacht, eben nicht nur die Information aufzunehmen, sondern auch Geräusche, den Alltag, was du vorhin beschrieben hast mit dem Schachspielen, das ist natürlich ein unglaubliches Ablenkungsmanöver gewesen von ihr, weil ich wollte so gerne, dass sie noch einmal sich ans Klavier setzt. Und das ging natürlich am Anfang gar nicht, weil sie spielte auch nicht mehr. Klar, weil ganz knorrige Finger und 95, mein Gott. Aber gegen Ende unserer Aufnahmezeit habe ich also sie sozusagen auch bekniet und umzirrt, doch bitte das zu machen. Naja, gut, dann. Also, und dann ging sie mit ihren Stöcken da Richtung Flügel, sah das Schachspiel und da kommt das alles. Ne? Oh, ich habe nicht aufgeräumt und ach, wollen wir nicht Schach spielen, was sie immer mit Cage gemacht hat, um nicht ans Klavier zu müssen. Und dann passiert, und das ist natürlich schrecklich, aber das ist das Leben, setzte sich endlich hin. Und ich habe mir wirklich, ich kann es dir garantieren, viele Gedanken dazu gemacht, wie ich das hinkriege, dass die das macht, ja. Setzt sie und spielt den Anfang der Goldberg-Variation und dann, ich glaube, beim 10., 12. Takt klingelt das Telefon. Da war natürlich aus. Ne? Das war nicht mehr hinzukriegen.
Okay. Ja, aber ja, ich glaube, für solche Situationen sensibel zu sein, ist fast die halbe Miete des Feature-Geschäfts.
So eine Unterbrechung erzählt natürlich auch was und sie telefoniert ja dann, Gott sei Dank habe ich dann nicht sofort ausgeschaltet. Was einem eben auch oft passiert, dass man dann kurz, bevor wirklich was passiert, aus irgendeiner Rücksichtnahme, weil man denkt, jetzt geht man zu weit, also so mit dem Mikro, da ausmacht. Und das sind dann manchmal genau die Momente, die schön sind. Ne? Oder die,
aber
die
kommt das,
das Klingeln hört man. Ja, ja.
Spielt ihr die Goldberg-Variation?
Ja, ja.
Und diese Takte hast du drin?
Und die dann sind drin und dann geht es über in eine Aufnahme von ihr aus den 50er Jahren. Was ich auch unbedingt machen wollte, weil natürlich, ich meine, das ist mehr eine Andeutung und sie spielt das natürlich im Ausdruck wunderbar, aber nicht in der Höhe, wie sie das früher gespielt hat. Und da gehe ich dann wirklich aus dieser Altersaufnahme rüber in eine von ihr kontrollierte Aufnahme.
Ich weiß, du kennst diesen Einwand schon, aber ich würde ihn trotzdem nochmal formulieren.
Den Zimmermann-Einwand.
Wir erfahren viel von der verfolgten Jüdin, die dem Holocaust im Haaresbreite entkommen ist. Wir erfahren wenig von der viel größeren Lebensspanne und der langen Karriere der bedeutenden Pianistin. Sprich, die Nazizeit nimmt im Feature überproportional viel Raum ein.
Das stimmt. Also diese Kritik kam ja von Herrn Zimmermann, einem Komponisten. Und als er das sagte, das war das erste Mal, dass jemand das sozusagen so gesehen hat und ich muss ihm völlig recht geben. Das ist natürlich passiert, weil mich ihr Schicksal, also dieser aufblühenden Karriere als junge Frau in den 20er, 35er Jahren und dann dieses jähe Ende und diese Brutalität des Systems, dann auch diesen absolut auf der letzten Sekunde geglückten Flucht nach Amerika und so. Für mich war das ja immer dieses Ergreifende an diesem Leben und hat mich auch mehr interessiert. Also ich finde, dass das Kritik vollkommen nachvollziehbar.
Zumal du es ja so eine Pianistin-Karriere nennst.
Ja, ne? Naja gut, ich meine, es kommt ja dann schon noch vor, dass es da nicht aufhört, 42 in New York, sondern dass dann Cage kommt und das dann, ne? Und es ist schwierig. Also ich glaube, das in Anführungsstrichen Sensationellere in ihrem Leben passiert also vorher. Und dann natürlich diese Fluchtgeschichte, also sensationell ist das nicht das richtige Wort, aber du verstehst, was ich meine, also ergreifende. Und dann gibt es diese Begegnung mit Cage und sie unterrichtet viel, sie macht Konzertreisen, von denen man aber nicht sehr viel erfahren konnte. Also der Anfang, wie sie sich da etabliert in New York und wie sie ihre Unterrichtstätigkeit aufnimmt und so weiter, das ist nochmal Stoff für eine Erzählung. Ich finde das aber auch nicht weiter schlimm, also weil, wie gesagt, Feature muss nicht enzyklopädisch sein und ich denke, man kriegt ja trotzdem so das Schicksal von ihr und vor allem ihren Alltag im Alter, ihre Gedanken, wie sie denkt, was sie sieht, wie sie lebt. Das war das andere, was mich halt sehr interessiert hat, wie eine 95-Jährige alleine in New York ihren Alltag bewältigt.
Jetzt bin ich aber gespannt, jetzt kommen wir auf diesen ethischen Punkt. In der Betrachtung 22 geht es um Liebe und Grete Sultan spricht von Adornos Avancen und ihrer großen Liebe zu Cage und sagt explizit und lacht darüber später verlegen, ich möchte nicht, dass sie das veröffentlichen. Und du veröffentlichst es doch. Lässt diese kurzen Passagen drin. Problematisch, oder?
Finde ich nicht. Also ich finde, das muss man von Fall zu Fall natürlich angucken. Also ich würde natürlich sagen, ganz prinzipiell, wenn ein Interviewpartner sagt, also das bitte bringen Sie nicht, können jetzt das Gerät ruhig weiterlaufen lassen, aber bitte das nicht. Und es ist etwas, was wirklich heikel ist, was sehr intim oder persönlich ist, im Sinne von vertraut, ne? Also dass man etwas im Vertrauen erzählt. Nein, natürlich sollte man das nicht bringen, ganz klar. Hier fand ich, also ich habe mir das lange überlegt und ich habe mich dann entschlossen, ich nehme es rein, aber ich kennzeichne auch, dass sie es nicht möchte. Das hätte ich ja wegschneiden können. Das hätte ich unlauter gefunden. Ich fand es nicht weiter schlimm. Also sie erzählt, dass mit Cage und ne, also was Besonderes, nun wissen alle, dass Cage auch schwul war. Was da nun so genau war, weiß man nicht. Und es drückt so ein bisschen diese wirkliche Nähe von den beiden zueinander aus, dass sie sagt, ich glaube, das war es doch. Ne? Da gab, an irgendeinem Punkt wollte er mich ja sogar heiraten. Aber ich möchte nicht, dass es darüber... Okay, ich, aus ja, ihrer Bescheidenheit heraus, die will sich natürlich nicht brüsten, Cage wollte mich heiraten. Es ist in sich ja auch ein bisschen absurd. Wie gesagt, ein Schwuler will Grete Sultan heiraten. Da wird man sich doch eh fragen, also wird man verstehen, im Grunde war das eine wirklich enge, enge Freundschaft. Und die war so eng, dass vielleicht sogar sowas mal zum Thema geworden ist. Und ich fand das nicht wirklich denunzierend oder jetzt also ein Vertrauen missbrauchend und habe es deshalb drin gelassen, aber komplett. Und ich weiß, das ist immer ein Diskussionspunkt. Also es kam auch bei der Feature-Konferenz damals in Toronto, wurde mir berichtet, war das ein Diskussionspunkt. Und ich finde es gut, lasst uns ruhig über solche Sachen diskutieren.
Last but not least, wie kommt die Musik in dem Feature vor? Nur einmal steht sie während einer ganzen Betrachtung, nämlich der vorletzten, der 31. frei. Ich hätte gerne davon mehr klingen hören.
Im Musikfeature würde ich mich immer mehr bemühen, die Konzentration auch wieder auf die Musik zu lenken und die eben auch in meinen Passagen freistehen zu lassen. Im Feature wird das schwierig, auch aus Platzgründen, weil da will man vielleicht was anderes erzählen. Und für mich war das also jetzt bei der Grete Sultan so, dann dachte ich, klar, an einer Stelle muss mal, und wenn es kurz ist, etwas frei, ohne irgendwas dazu. Dass man wirklich mal, und wenn es nur 2 Minuten ist, mal ihrem Spiel zuhören kann. Das reicht aber, finde ich, in der Ökonomie von einem 54-Minuten-Stück. Und ich habe später auch ein Musikfeature gemacht über Grete Sultan für den Deutschlandfunk. Da ist es anders. Also da lasse ich einfach mehr Musik zu. Natürlich denke ich, für mich ist ein Feature eben auch eine polyphone Angelegenheit. Also da werden viele Sachen können gleichzeitig erzählt werden oder auf verschiedenen Etagen, wenn man so will, transportiert werden. Und wenn sie spielt und oben drüber redet oder jemand anderes redet, dann ist es ja mir als Hörer auch überlassen, auf welche Etage ich mich jetzt mit meinen Ohren einlasse. Und meine Hoffnung ist ja immer bei diesen Stücken, dass die nicht nur funktionieren bei dem einmaligen Senden und dann sind sie weg, sondern dass man jetzt auch mit unserer technischen Fortschritt, mit dem Internet, mit dem Podcasting und den MP3-Playern diese Stücke ganz anders rezipiert. Nämlich ich kann mal stoppen, kann zurückspulen, ich kann es vielleicht 2-mal oder 3-mal hören. Und ich möchte gern, also das ist so mein Traum von meinem Publikum, dass die sowas machen und dann aber nicht beim 2. oder 3. hören, sagen, ah, das kenne ich ja schon alles, das habe ich ja schon alles gehört, wozu soll ich es mir nochmal anhören, sondern dann eben tatsächlich diese Freiheit entdecken können, auf diesen verschiedenen Ebenen rumzuturnen. Dann ist man mal mehr am Wort und dann vielleicht beieinander mehr bei den Geräuschen oder mehr bei der Musik und hat da also hoffentlich ein Vergnügen, dazu zu manövrieren. Und das ist natürlich bei so einem Stück wie das über Grete Sultan sehr, sehr gut möglich. Und der Detlef Meissner hat das, ich hätte das anders wahrscheinlich umgesetzt, aber ich finde, er hat das ganz toll umgesetzt. Und der ist ein Meister eigentlich in dieser Schichtung von Sounds und Musik und also manchmal bis zum Extrem, wo es einem fast zu viel wird vielleicht. Aber ich denke, das steckt auch mit dahinter. Vielleicht ist man im ersten Moment völlig überfordert und sagt, wow, da kommt so viel auf mich zu. Und irgendwann kann ich loslassen und fange vielleicht an zu entdecken, ich muss ja nicht alles verstehen. Ich finde auch bei der Grete Sultan, wenn man 3 Betrachtungen verpasst, jetzt vom Informationsgehalt, ist das Stück nicht verloren, also für den Hörer. Der kann es sich immer wieder einklinken und weiterhören. Und das ist eigentlich das, was ich beabsichtige.
Da müssen wir vielleicht einmal ganz kurz noch drüber sprechen. Sonst bist du oder längst bist du jemand, der seine Stücke selber macht, in der eigenen Regie, zum großen Teil in der eigenen Produktion. Das war damals noch nicht so.
Das stimmt, also nicht so ausschließlich so, wie es heute ist. Aber das hat andere Gründe. Also wir haben ja auch viel darüber geredet, wie ist das als Autor, wenn ein Regisseur dazukommt, das mit seinem also Geschmack und seinen stilistischen Vorstellungen umsetzt. Und das kann manchmal eine Bereicherung sein, ganz toll. Bei Grete Sultan würde ich das absolut so sehen. Das war ganz eindeutig eine Bereicherung. Und ich konnte da sehr, sehr gut abrücken von meiner Vorstellung. Also das war mir klar, da ist ein wirklich künstlerischer Regisseur zugange mit einer sehr eigenen Handschrift. Und da kann ich nicht dazwischen funken. Das ist ganz klar, der muss sich realisieren. Und das, was ich von ihm gehört habe oder wie er es machte, dachte ich, das ist super. Den muss man lassen und vielleicht wirklich nur noch behutsam hier und da eingreifen. Das habe ich auch gemacht. Also es gab so ein paar Stellen, wo es mir zu viel war und dann haben wir das aber irgendwie hingekriegt. Und warum ich das heute alles selber mache, hat mehr damit zu tun, dass das Schreiben, das Produzieren, das Inszenieren inzwischen alles so ineinander fließt. Das hat mit der Technik zu tun. Ich schreibe heute eben ganz oft nicht mehr Manuskripte, sondern gehe mit den Klängen um, also mit meinem O-Tonmaterial und komponiere das erstmal. Ich nenne das manchmal, ich schreibe in Pro Tools, also in der Software, die wir da benutzen. Es ist einfach eine andere Arbeitsweise, die sich aber ganz stark aus dieser digitalen Revolution entwickelt hat. Und Anfang 2000 oder Ende der 90er Jahre war das ja wirklich noch alles so am Übergang. Also da hatten wir ja oft auch, wenn du in den Sender gingst, musstest du plötzlich wieder analog produzieren, obwohl eben schon alles digital vorlag und so weiter. Und da gab es dann wirklich so immer mehr eine Emanzipation weg vom Studio, weg von den Toningenieuren und letztendlich natürlich auch von den Regisseuren. Ich denke, es entstehen dadurch die besseren Sendungen. Für mich, ich will das gar nicht verallgemeinern. Und sehr oft ist es auch so, dass Regisseure natürlich, wenn es Feature-Autoren gibt, die zu sehr vom Schreiben eher herkommen, also nicht wirklich das Medium als ein radiophones Medium verstehen, was eben, was wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, ob es jetzt die Stimme ist oder die Geräusche, Klänge, also alles, was irgendwie audiomäßig zu gebrauchen ist, sondern eher so vom Schreiben herkommen und Inhalte vermitteln wollen. Bei solchen Stücken ist es natürlich toll, wenn man dann jemanden hat wie Nikolai oder ich weiß nicht, der dann diesen Sound dazu bringt und dazu baut, damit das eben wirkliche Radiostücke werden und nicht irgendwie Radiovorträge.
Ich würde, da hören wir dann wirklich auf, mir nochmal vorstellen, wenn wir sozusagen vom Klang her das Stück entwickeln. Es gibt eine Stelle in dem Sultan-Feature, ich glaube, du fragst sie, was würde sie denn bei ihrer Beerdigung gerne hören? Und da sagt sie doch allen Ernstes, ich würde gerne was Neues hören.
Ja, toll. Mhm.
Also für mich strahlt das Feature an dieser Stelle.
Also allein die Frage zu stellen, ist schon nicht unheikel. Also das brauchte auch diese ganze Vorarbeit, was ich vorhin ja jetzt erzählt hatte, ne? Also von Verbindung aufnehmen, von Vertrauen haben, dass man dann einen 95-Jährigen auch das fragen kann. Und ich habe mich da getraut. Und das Tolle war eben diese Antwort, weil sie so absolut alles über sie und ihren künstlerischen Werdegang, also zwischen Bach und Cage, erzählt. Also das fand ich ganz, also ich fand das eine tolle Antwort.
Ich würde gerne etwas Neues hören.